Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Index Advisor für Technologieindizes.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Servus Thomas, hi.
Grüß Sie, Peter.
Du bist ja unser Tech-Experte, KI-Experte und alles, was mit Technik zu tun hat. Du setzt es in einen Kontext, damit wir es von der Börse auch verstehen und dann natürlich eine Entscheidung treffen können, was bringt das uns als Anleger? Der Chip-Gigant Nvidia zündet mit seiner Sovereign AI-Strategie die nächste Stufe, um die Märkte jenseits der bekannten Tech-Riesen zu erobern. Sovereign AI-Strategie ist ein neuer Begriff. Zu Deutsch könnte man ihn einfach übersetzen mit Datensouveränität. Klingt doch eigentlich ganz gut.
Es geht darüber hinaus über das Thema Datensouveränität. Wir wissen ja, im Cloud-Bereich ist es ja so, dass die Welt dominiert wird, zumindest die westliche Welt, von, sage ich mal, drei großen Anbietern, nämlich Amazon mit seinem AWS, Google mit seiner Google Cloud und Microsoft mit Azure, was ja auch die Europäer vor Probleme oder Fragezeichen stellt, weil in der westlichen Welt Cloud durch diese drei Unternehmen, Cloud-Infrastruktur, dominiert wird. In der asiatischen Welt ist es eben dort primär auch durch Alibaba gegeben. Also es gibt da klare Blöcke, nur Europa ist hier nicht eigenständig handlungsfähig, wie Europa kann auch niemand in den Weltraum schießen, also keine Astronauten, also Europa ist da häufig blank. Also da hast du vollkommen recht dann mit dem Thema Datensouveränität, aber es geht darüber hinaus. Wir sprechen ja heute eben durch die künstliche Intelligenz von Sprachmodellen. Das bedeutet auch, dass Kultur, Sprache und Gegebenheiten dann übertragen werden müssen. Und da sind eben andere Regionen eben weiter, ob das jetzt die Amerikaner sind, ob das die Chinesen sind, ob das im Nahen Mittleren Osten ist oder ob das die Inder sind. Und da sind wir Europäer eigentlich im Moment ziemlich blank.
Oh ja, das stimmt. Das ist jetzt auch eine politische Betrachtung. Das fand ich spannend, diesen Aspekt. Man könnte es jetzt aber auch rein als Aktionär von Nvidia sehen. Man könnte sagen, Aufbruch zu neuen Ufern, Nvidias Sovereign AI, weil Nvidia arbeitet ja dran und du hast ja gesagt, seine Kundenbasis zu verbreitern und die Abhängigkeit von Schwergewichten und du nanntest eben diese drei, Google, Microsoft und Amazon, zu reduzieren. Denn aktuell mehr als die Hälfte des Umsatzes machen die mit Datencentern, also mit diesem Umsatz. Ja, und mit diesem Sovereign AI-Konzept, mit dieser Strategie rückt ja Nvidia jetzt ran und sagt, ich gehe zu Regierungen oder ich gehe zu anderen aufstrebenden Cloud-Anbietern, ja, um fortschrittliche KI-Chips eben besser zu vermarkten. Also eigentlich eine reine Vermarktungsstrategie von Nvidia.
Ganz genau. Also wenn man das jetzt nochmal geopolitisch runterbricht, leben wir ja jetzt in einer multipolaren Welt, die durch Faktoren gekennzeichnet ist. Einmal militärisch, wo sich neue Mittelmächte bilden, also Russland, Iran, China, dann Nordkorea, diese Achse, dann im Nahen Mittleren Osten eben auch, das insbesondere finanziell getrieben ist durch die Öleinnahmen und auch weg vom Öl. Und es ist demografisch bedingt dann, wenn man an China und an Indien denkt, Indonesien, also aufstrebende Länder dann mit einer großen Bevölkerung, aber auch mit großem Bevölkerungswachstum. Das sind so die Treiber. Schlussendlich bedeutet für einen Anbieter wie Nvidia im Infrastrukturbereich natürlich, und Jensen Huang, der CEO, ist sehr geschäftstüchtig als in Taiwan geborener Taiwanese sozusagen dann, weil er dann sagt, naja, statt dass ich das Ganze einmal verkaufe, kann ich dasselbe Produkt jetzt mehrfach verkaufen. Und so waren die ja jetzt kürzlich im Schlepptau, Elon Musk, Jensen Huang, Larry Fink von BlackRock, dann, da können wir nachher vielleicht gleich noch dazukommen, welche Rolle der spielt dann, waren zusammen mit Trump im Mittleren Osten und haben ja in ein paar Tagen ihren Blitzbesuch in Saudi-Arabien, Kuwait und Vereinigte Arabische Emirate mal geschwind Verträge im Volumen im Billionen-Dollar-Bereich eingesammelt dort. Und da wird richtig geklotzt und nicht gekleckert mit KI-Investitionen, was da abgeht im Moment eben dann auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Abu Dhabi und Saudi-Arabien, dann ist gewaltig dann. Und da kommt auch der Faktor Energie ins Spiel, der eine wichtige Rolle spielt.
Es sieht ja immer wie ein Staatsbesuch aus, aber eigentlich ist es ein Business-Deal-Besuch. Da gab es ja schon einen Staatsfonds mit Kuwait und einem AI-Infrastructure-Partnership, A IP, da war auch Abu Dhabi dabei, aber das Ganze wird jetzt quasi aufgeblasen. Du hattest Microsoft, BlackRock erwähnt, da ging es um 30 Milliarden Dollar Fonds. Die haben ja noch viel mehr vor mit diesem Fonds, mit diesen Infrastrukturinvestments. Um welche Summe geht es da eigentlich und was haben die genau vor?
Ja, es geht in Summe um 100 Milliarden dabei. Davon sollen 30 Milliarden aus Eigenkapital kommen und wie es bei Infrastruktur eben üblich ist, wie das der klassische Häuslebauer auch kennt, ein Teil, 20-30% Eigenkapital ist ganz gut und den Rest kann man dann eben über Fremdkapital finanzieren oder wie man in der Fachsprache sagt, leveragen. Dann, das heißt, das Ziel ist mit diesem Fonds, der letzten September gegründet worden ist, wo Microsoft und BlackRock und MGX ist eben ein Infrastrukturinvestor, KI-Infrastrukturinvestor aus Abu Dhabi, dann zusammen eben diese 30 Milliarden Eigenkapital hergeben soll und in Summe 100 Milliarden darstellen soll. Und jetzt ist diesen Monat der Staatsfonds von Kuwait eben auch beigetreten und sieht das als spannendes Investment an, dann diese. Und da sieht man auch die neuen Paarungen, die sich bilden. Im Hintergrund als Infrastrukturanbieter spielt Nvidia und Cisco eine wichtige Rolle.
Ja, aber auch spannend. Ich meine, da wird das Ölgold umgesetzt sozusagen. Kuwait ist dabei, ja.
Und zwar in zwei Formen, dann, die man nicht vergessen darf. Die eine Form ist das, wie du sagst, umgerubelt, könnte man sagen, dann also die sprudelnden Öleinnahmen. Aber die Region ist natürlich auch deshalb so interessant, weil sie über sehr viel, gerade zum Beispiel auch Kuwait und Katar, ja über sehr viel Erdgasvorkommen verfügt, was dann jetzt auch für den Antrieb von KI-Rechenzentren, die ja sehr energie- und ressourcenhungrig sind, in Frage kommt. Das heißt, dort sprudelt quasi die Energie sehr günstig aus der Erde heraus. Saudi-Arabien, weiß man ja, ist der günstigste Ölförderer. Die brauchen nur den Finger reinstecken, dann kommt das Öl quasi schon raus dann im Vergleich zu dem amerikanischen Schieferölherstellung, die ja viel, viel teurer ist dann. Also kann hier Energie sehr günstig bereitgestellt werden, was natürlich für diese KI-Rechenzentren ein Novum ist. Und ich sage jetzt mal, Naturschutz oder Denkmalschutz gibt es da auch nicht. Also ich habe kürzlich gelesen, dass Mark Zuckerberg auch für Meta ein Rechenzentrum bauen wollte und dann waren irgendwelche seltenen Bienen dann da irgendwie in der Nähe, dann konnte das Rechenzentrum nicht gebaut werden. Es gibt da auch Widerstände, auch in Amerika dagegen, durch Umweltschützer und durch die Einwohner. Und ich sage mal, in diesen Wüstengebieten, in diesen großen Gebieten im Mittleren Osten, da dürfte das weniger Probleme bereiten. Wenn der Scheich sagt, ich will das haben, dann, ja, dann muss er, denke ich, nicht mal mit dem Säbel rasseln, dann passiert das einfach. Ja,
ja. Wüstensand ist anscheinend genügend vorhanden. Wir müssen nur hinkriegen, das Ding richtig zu kühlen, so ein Rechenzentrum.
Jetzt dafür ist ja auch Energie da. Das machen ja die Saudis im Moment auch. Sie exportieren uns ihr teures Öl, importieren das günstige Öl aus Russland und nutzen das dann für die Klimaanlage und für den Eigenverbrauch.
Schon verrückt. Also nochmal den Begriff Sovereign AI, das klingt ja nur nach Datensouveränität, aber genau das Gegenteil ist ja der Fall. Kooperationen mit Saudi-Arabien und den anderen Ölstaaten, das haben wir gerade diskutiert. Es ist ja eine Dominanz der USA, der Tech-Giganten. Also die operative Kontrolle dieser Einrichtungen wird ja von amerikanischen Technologieriesen gemacht. Die Namen Nvidia, OpenAI, Cisco, Microsoft, Oracle spielt auch ein bisschen mit. Google natürlich. Ja, und diese Vereinbarungen erweitern die globale eigentlich Marktmacht der amerikanischen Unternehmen erheblich. Also praktisch bedeutet dies, die Unternehmen haben diese Idee der Software- und KI-Dienste im Silicon Valley aufgebaut und jetzt nahtlos weltweit exportiert sozusagen.
Genau, und das kommt jetzt zusammen. Davor in der Biden-Administration, noch Anfang des Jahres, heißt die Biden-Administration noch ein paar Tage im Amt war, die ein sehr kompliziertes Regelwerk versucht zu implementieren dann für das Thema KI, also mit Exportbeschränkungen dann, die ehrlich gesagt keiner so richtig verstanden hat, wie man damit umgehen soll. Und Trump hat es auch und die Administration, die neue sozusagen auf die Seite gewischt und er macht diese Deals nun eben so, wie er das als Businessman dann für richtig hält. Und da tun wir uns Europäer ja generell schwer, wenn Politik businessmäßig betrieben wird, weil unsere Politiker ja businessmäßig wenig Ahnung haben, dann, also da, das ist ein Cultural Clash dann, wie er das durchführt. Aber es haben ihm ja sogar auch seine Gegner gesagt oder politischen Gegner eigentlich, auch ein früherer Obama-Berater, der gesagt hat, naja, das, was jetzt Trump hier im Nahen Osten jetzt so bewegt hat, auch mit Syrien, die noch vor den Europäern die Sanktionen aufgehoben hat, dann und diese Art von Dealmaking, die ist anders, die ist disruptiv dann und die zeigt Früchte dann. Und er sagt ja auch, ich möchte, dass die Länder weniger sich mit Krieg beschäftigen und sich da auseinandersetzen, sondern dass sie etwas produzieren, dass sie Wohlstand generieren. Das ist wichtig für die Bevölkerung. Es gibt Zukunftsperspektive. Insofern muss man das mal unter dieser Brille sehen. Und das ist schon immer das amerikanische Gehabe, sage ich mal, gewesen, dass sich hinter dem Präsidenten dann auch die CEOs quasi versammelt haben. Auch Jensen Huang ist ja mit vielem nicht einverstanden, wie mit den chinesischen Exportbeschränkungen durch Trump. Aber er hat gesagt, okay, ich verstehe jetzt seine Message und ich ordne mich dem ein und quasi lass uns da quasi den bestmöglichen Deal dann daraus finden.
Genau.
Und vielleicht sind sogar die Chinesen das große Vorbild dafür, wenn wir an diese neue Seidenstraßen-Initiative denken, die es ja seit rund 15 Jahren durch Xi Jinping gibt, also diese Silk and Road oder Belt and Road Initiative, dort dann, wo eben klassische Infrastruktur in Länder gebracht wird, ob jetzt in Afrika, in Asien oder auch in Lateinamerika, dann, wo sich die Amerikaner wenig gezeigt haben oder zurückgezogen haben, wo die Chinesen gekommen sind mit dem Ausbau der Infrastruktur, Brücken, Häfen, Eisenbahnen und so weiter, das ein Stück weit in Stocken geraten ist. Und nun kommt eben das Thema AI und hier positionieren sich jetzt diese zwei Superblocks, eben USA und China, mit ihrer Einflusssphäre. Die Chinesen machen das genauso wie Trump dann, dass sie mit ihrer AI und mit ihren Anbietern wie Baidu, Tencent und Alibaba und DeepSeek eben auch hausieren gehen in diese Länder.
Investitionen in KI sind gigantisch, aber die klingen fast zu wenig. Ich habe eine IDC-Prognose gefunden. IDC sagt, dass die weltweiten Ausgaben für KI-Infrastruktur bis 2028 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten werden. In den nächsten 5 Jahren wird die durchschnittlich jährliche Wachstumsrate der Ausgaben für KI-Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum um 20%, in den USA um 16% und in der EMA-Region um 13% steigen. Das klingt eigentlich nach der Meldung von mit BlackRock fast viel zu wenig.
So sieht's aus. Du hast von 100 Milliarden gesprochen, denn allein die großen 3 Hyperscaler oder 4 Hyperscaler, wenn man Oracle noch dazu nimmt, investieren dieses Jahr rund 300 Milliarden in IT-Infrastruktur. Meta natürlich auch noch zu erwähnen, also sind es insgesamt eigentlich 5. Dann Player jetzt zumindest in der westlichen Welt, dann in der Tat, die Zahlen sind viel, viel größer dann und die Fortschritte, die wir auch sehen. Erst gestern habe ich eine Untersuchung gelesen, auch von der britischen Regierung, vom Einsatz dann, also bei den Behörden von KI dann, also dem sogenannten Co-Piloten von Microsoft, als Ergänzung zu Excel und Word und dem Office-Paket, führt zu substanziellen Produktivitätssteigerungen einfach, ja. Und da stehen wir noch ganz am Anfang, aber die Fortschritte und die Umsetzungen sind da ganz gewaltig in der Technologie.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man sagt, diese hohen Investitionen, was bringt das eigentlich? Und das muss ich ja der Aktionär auch fragen, was bringt das? Hurra, viele Investitionen. Aber dieser Co-Pilot spart ja jedem Mitarbeiter in dieser Studie da, jeden Regierungsmitarbeiter 26 Minuten. Das siebte, glaube ich, sogar eine Stunde eingespart und das war jetzt nur die KI sozusagen von Microsoft 365, ohne jetzt noch andere Einsätze von anderen KI-Tools. Also man sieht schon, da ist eine Effizienz drin und da wird sich viel ändern.
Der Google-Chef Sundar Pichai hat letzte Woche eigentlich auch das nochmal schön ausgelegt. Nach der letzte Woche war ja auch diese Google I.O.-Konferenz, in der Google sehr viel und Alphabet sehr viel Neues im Bereich AI vorgestellt hat. Und Google Alphabet ist vielleicht auch ein sehr gutes Beispiel, wie KI querschnittsmäßig in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Viele Leute denken ja immer bei KI an ein neues Facebook. Okay, wir haben ChatGPT bekommen und noch ein paar andere dort. Das ist alles okay. Also sind solche Killer-Anwendungen. Aber KI wird sehr breit in Dinge einfließen. Mal als Beispiel bei Alphabet oder Google. Auf der einen Seite die ganze Google-Suche, die heute ja, man sieht das, wenn man heute die Google-Suche macht, ist ja die KI Gemini dort, dass ich da eben auch die Vorlagen habe, wie bei ChatGPT da drin. dann ist zu sehen, YouTube ist ja der, nicht nur der Streaming-Kanal, der Videokanal, sondern hat in Amerika alles getoppt, auch das lineare Fernsehen dann. Also YouTube hat ungefähr die dreifache Abrufzahlen an Videos und Konsumententeilnahme als Netflix. Dreimal mehr, muss man sich vorstellen, ist da Nummer eins. Das dritte Beispiel ist Waymo bei Google Alphabet, ist das selbstfahrende Taxibetriebe mit 250.000 Fahrten jede Woche. Das sind nur drei Beispiele aus dem Google-Universum, wo KI hier natürlich genutzt wird. Ja, was passiert bei YouTube dann durch den KI-Einfluss? Einmal die ganzen Werbemechanismen werden noch dedizierter gemacht. Es kann noch mehr, noch gezielter Werbung gemacht werden. Meta-Chef Zuckerberg spricht jetzt schon davon, dass das ganze Werbebetrieb quasi komplett eine AI übergeben werden kann dann. Also das heißt, die YouTube-Videos zum Beispiel, die werden ja von den Leuten so erzeugt, da braucht es ja kein Studio dahinter, ja. Also Alphabet ist das größte Medienunternehmen noch vor Disney, braucht aber effektiv keine Leute, keine Regisseure, keine Kameramänner und Produzenten und das ganze Gedöns brauchen die gar nicht dann. Und jetzt brauchen sie auch noch nicht mal für die Werbebuchung Leute, weil das auch noch die KI übernimmt. Also das ist, sie braucht dann nur noch Leute, die das quasi davor sitzen und das ganze Zeugs dann konsumieren. Ansonsten ist es ein Selbstläufer.
Ja, und Leute, die dann das Geld verwalten, ne? Also.
Ich habe die ketzerische Aussage getroffen, man kann mich dafür gerne dann jetzt auch mal zitieren oder festhalten, dass ich glaube, bei Google Alphabet ist vielleicht YouTube oder ich denke YouTube das wertvollste Asset überhaupt. Also wir werden bei YouTube alleine mal Bewertungen sehen, die weit über das hinausgehen, was das ganze Google im Moment mit Suchmaschine, KI, Waymo und so weiter überhaupt wert ist dann. Ja, das wird im Moment eine völlig falsche Diskussion bei Alphabet geführt, dann ob ChatGPT dann Alphabet oder Google disrupted, ja, dann da kommt wie Phönix aus der Asche YouTube raus dann und das wird alles irgendwo platt machen, weil die Welt will amüsiert werden. Wir amüsieren uns zu Tode, wie Niklas Negroponte schon in den 80er Jahren gesagt hat, des vorangehenden Jahrhunderts oder Jahrtausends dort dann und das erleben wir dann und das wird durch KI nochmal beschleunigt.
Weise Worte. Ja, wie kann ich jetzt als Anleger davon profitieren?
Naja, du hast vorher ein paar Werte oder wir haben jetzt ein paar Werte diskutiert, allein in diesem Infrastrukturbereich eine Nvidia, eine BlackRock und eine Microsoft. Wir haben in weiser Voraussicht schon 2017 eben den Fontobel Artificial Intelligence Performance Index aufgelegt, einen Index, der in 20 AI-Top-Werte investiert. Übrigens alle drei sind da enthalten, sind lange Zeit schon enthalten dann, also eine Nvidia und eine Microsoft seit Beginn, seit 2017. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viel Wertentwicklung und Performance und Gewinne für die Leute, für die Anleger dort aufgebaut dann. Und viele haben immer gefragt, ja, was soll denn so ein Wert wie BlackRock? Ich will das mal erläutern. BlackRock ist ein AI-Wert praktisch in drei Ausprägungen. Dann zum einen profitieren sie jetzt von diesem Infrastrukturausbau und finanzieren solche Vorhaben. Sie haben den Kapitalzugang durch ihre ETFs, wo sie diese Technologie AI heute auch signifikant einsetzen, wo sie dafür auch wenig Leute brauchen. Deshalb können sie das auch so kostengünstig anbieten. Und das dritte Feld ist ihre Software Aladdin, ihr Risikomanagement-Software, eine KI-getriebene Software, die sie, wenn sie zu Großkunden gehen, nicht zu Lieschen Müller, die dann 100 Euro im Monat in ETF spart, sondern an die großen Pensionskassen. Und dann kommen sie als Technologieanbieter, bringen diese Software mit und dann im Nachklang sagen sie, ja, okay, im Gepäck haben wir dann auch noch die Finanzprodukte. Dann also einfach gesprochen, BlackRock ist in diesem Sinne auch ein Tech-Unternehmen eben unter dem Mantel dann des Asset Managers, des eines der größten Asset Managers. Ja. Und das haben wir in den Fontobel Artificial Intelligence Performance Index eben gepackt. Und ich darf das auch sagen, dann schon in 2017 habe ich eben zwei Dinge vorhergesehen. Das eine, dass es eben auch diese, nenne ich es mal, anwendungsgetriebenen Unternehmen gibt, eben wie eine BlackRock, wie eine Tesla, wie eine BYD, wie eine Netflix, die bei uns im Index drin sind, die wir frühzeitig entdeckt haben, weil die aus dem Thema AI dann diese Werte schaffen, dann für Anleger. Ja, und das andere, was ich dort reingearbeitet habe, ist eigentlich, das sind die finanziellen Voraussetzungen dann, dass ich gesagt habe, es ist wichtig, dass man schaut, KI ist ein Thema für die dicke Brieftasche. Ja, wir haben es vorher gesagt, 300 Milliarden durch die fünf Großen. Das können sich nur wenige leisten. Deutsche Unternehmen schon gar nicht, weil sie nicht mal den Umsatz erzeugen, die anderen als Cash eigentlich da investieren können dann. Also wären die froh, die würden die Umsätze machen, was die anderen an Gewinne machen dann. Das habe ich schon 2017 gesehen, der Zusammenhang dicke Brieftasche und KI dann. Und das bewahrheitet sich nun immer mehr dann einfach, ja. Und deshalb sind die Anleger dann mit dem Fontobel Artificial Intelligence Performance Index sehr gut aufgehoben, weil da eben 20 Top-Werte drin sind, dann auch im Gegensatz zu ETFs, wo man ja häufig dann sozusagen auch die Luschen dann dabei hat, dann die jetzt nicht unbedingt dann für die Performance dann auch führen oder stehen dann, ja.
Thomas, danke für deine Einblicke. Merci.
Gerne, Peter.
Mehr im Blog bei Fontobel, der Fon-Kanal.
Börsenradio Network AG.